Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Kind sucht Zukunft, Kindheit und Gesellschaft am Beispiel der Metropolregion München. Heute mit dem Fokus auf Leistungsdruck und Freizeitstress. Konkret wollen wir der Frage nachgehen, wie hoch sind die Anforderungen an unsere Kinder und Jugendlichen heute? Wie viel Zeit bleibt, um Kind und Teenager zu sein, sich auszuprobieren und sich auch mal zu langweilen? Dazu habe ich mit Viktor und Gian Piero gesprochen. Beide haben schon einiges an Schulzeit hinter sich und können berichten, ob es stressig und überfordernd war oder ganz okay. Außerdem hören wir Katharina Oswald und Nathalie Sharp von der psychologischen Information und Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, kurz PIPS. Wir sprechen über die Probleme und Sorgen, mit denen Kinder und Jugendlichen zu den Diplompsychologinnen kommen. Und wir schauen uns natürlich auch die aktuelle Ausnahmesituation Corona mit den Interviewpartnern genauer an. Dazu dann im zweiten Teil der Sendung mehr. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Lena Kronauer. Bevor wir uns mit den beiden Psychologinnen unterhalten, wollen wir aus erster Hand erfahren, wie stressig Schule und Freizeit heutzutage für Kinder und Jugendliche ist. Wir hören jetzt zwei Erfahrungsberichte.
Mein Name ist Viktor Feldmann, ich bin derzeit 17 Jahre alt, mache eine Ausbildung im Hotelfach und habe die seit 2019 angefangen, September, und habe Realschulabschluss davor gemacht, genau. In meiner Freizeit koche ich sehr gerne, bin gerne bei Lora natürlich, gehe mit Freunden raus, mache gerne Sport in der Freizeit, Fahrradfahren, so etwas in der Art.
Wie sieht deine Woche normalerweise aus? Wie viele Termine hast du? Wie viel Freizeit hast du?
Ja, das sieht meistens unterschiedlich aus. Also natürlich habe ich eine normale 5-Tage-Woche mit meiner Arbeit, also jetzt 8 Stunden am Tag, dass ich arbeite, und danach ist es immer ganz unterschiedlich, wie ich Lust habe, ob ich jetzt irgendeinen festen Termin habe oder ob ich jetzt mit Freunden etwas unternehmen will, oder man hat ja immer irgendwelche Termine wie Arzttermine oder so, und ja, genau, das plane ich dann einfach ein bisschen, je nachdem, wie und wann ich arbeite. Das ist ja immer, in der Gastronomie ist es ja immer also so üblich, dass man eher erst kurz davor weiß, also am Donnerstag davor, wann man die nächste Woche arbeitet, und deswegen plane ich das immer ganz kurzfristig, und das funktioniert auch meistens.
Hast du das Gefühl, dass dein Alltag sehr stressig ist, also dass du viele Termine hin und her schieben musst, weil du vielleicht eben nicht weißt, wann du genau arbeitest, oder weil in der Schule, du hast ja auch Blockschule, nehme ich an, da vielleicht mehr auf dich zukommt, als du brauchst? Hast du das Gefühl, du musst da sehr viel jonglieren und bist gestresst?
Klar, also manchmal ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel nächste Woche abends arbeite am Montag, und da hatte ich eigentlich einen Arzttermin geplant, den müsste ich absagen und halt auf einen anders schieben. Aber sonst, ich meine, sonst komme ich damit klar. Ich meine, ich habe den Beruf ja auch ausgewählt. Ich wusste, was auf mich zukommt, und ich bin da, in dem Stresslevel bin ich eigentlich ganz gut aufgehoben. Natürlich gibt es dann auch Stress in der Arbeit manchmal und so, und dann ist es aber auch ein guter Ausgleich, dann in der Freizeit irgendwas zu unternehmen.
Aber deine Freizeitaktivitäten, die sind alle so variabel. Also du bist jetzt nicht, dass du jeden Donnerstag um 20 Uhr Taekwondo hast oder irgendwie sowas.
Ja, ich habe am Dienstag bin ich in einer Theatergruppe eigentlich. Das wird gerade ein bisschen vernachlässigt, einerseits wegen Corona, weil das jetzt lange nicht stattgefunden hat, und andererseits mache ich abends gerade eher gerne mehr Sachen mit Freunden oder so, also vernachlässige ich das ein bisschen, und sonst bin ich in der Woche eigentlich frei, ja.
Du hast deinen Realschulabschluss vergangenes Jahr gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn du dich so zurückerinnerst an deine Realschulzeit, war das wesentlich stressiger als das, was du jetzt gerade in der Ausbildung erlebst? Hast du da mehr Druck empfunden, vielleicht auch durch das geplante Abschlussziel?
Ich hatte ziemlich Glück, weil ich in einem Freundeskreis war, also wie in der Klasse, in der Freundesgruppe, die einfach sich sehr gut harmoniert haben und einfach da zusammen gut durchgegangen sind, und dass wir uns eigentlich jetzt keinen großen Stress gemacht haben, den Realschulabschluss zu machen. Ich meine, wir haben es einfach genossen, noch die letzte Zeit miteinander, und das war für mich jetzt echt kein Stressempfinden, oder da wurde jetzt echt kein Druck auf mich ausgeübt, von eigentlich keiner Seite. Hatte ich ziemlich Glück. Jetzt in der Ausbildung ist es natürlich eine ganz andere Situation, weil ganz andere Herausforderungen auf einen zukommen, die man natürlich dann selbst in die Hand nehmen muss. In der Schule hatte man eher noch Hilfe, die einen da geleitet hat, und jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Konfliktsituationen mit dem Vorgesetzten, dass man da einfach lernen muss, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Hattest du in der Schule Freunde oder auch in der Klasse einfach andere Mitschüler, Mitschülerinnen, die das anders empfunden haben, wo du weißt, die haben total gelitten unter dem Schuldruck oder auch, weil sie eben in der Freizeit viel zu viel vorhatten und das deswegen nicht gewuppt bekommen haben?
Ja, da gab's, klar, gab's immer welche, die sich da sehr reingehangen haben und die sich da viel mehr Stress gemacht haben, aber in der Freizeit von meinem Freundeskreis hatten die meisten eigentlich ja genug Zeit eigentlich, ja.
Es wird ja oft drüber diskutiert, also ist es für die Kinder und Jugendlichen zumutbar, was aktuell in der Schule gefordert wird? Ist zu viel Lernstoff? Ist zu viel Nachmittagsunterricht? Sind die vielleicht auch in der Freizeit zu sehr zugeplant? Kannst du diese Diskussion nachvollziehen? Ist da was Wahres dran oder wird das von außenstehenden Erwachsenen quasi nur so hingeredet, weil es die halt früher ein bisschen lockerer hatten?
Ja, auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen, weil es gibt ja auch die Fälle, wo die Eltern einen mit Violinunterricht und allen möglichen, oder auch vorhin schon angesprochen, Taekwondo-Unterricht und dem allen vollstopfen wollen, obwohl die Kinder das gar nicht wollen und die Eltern einem da gar nicht zuhören. Das gibt's natürlich. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Auch mit dem Nachmittagsunterricht finde ich das echt natürlich einerseits gut für die Eltern, weil sie dann länger irgendwie eine Beaufsichtigung für ihr Kind haben, aber andererseits echt anstrengend. In der sechsten Klasse war das so, dass wir dann Nachmittagsunterricht gehabt haben und das uns allen eigentlich gar nicht gefallen hat, weil ich meine, dann nachmittags um 16 Uhr nochmal Mathe zu haben, das bringt einfach nichts mehr. Da ist der Kopf dann einfach nicht mehr dabei. Aber wir hatten das Glück, dass wir das in der siebten oder ich glaube achten Klasse abwählen konnten oder eine Abstimmung machen konnten, ob wir im Ganztag bleiben oder halt auf Halbtag oben, also bis 1-2 Uhr Unterricht haben.
Ich bin der Jan Piero Jakobs Wieler. Ich bin 16 Jahre alt und gehe aufs Pestalozzi-Gymnasium in München und besuche dort gerade die 9. Klasse. Meine Hobbys sind Tanzen, dann alle möglichen Arten von Sport an sich, also bevorzugt Fußball und Basketball.
Na, ist doch schon eine ganze Menge. Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie deine Woche so aussieht. Also wir reden jetzt von einer regulären Schulwoche, keine Corona-Ausnahmewoche im Moment, sondern einfach so, wie es normalerweise aussehen würde von Montag bis Sonntag. Hast du feste Termine? Wie lange musst du in die Schule und so weiter?
Meine Woche ist eigentlich an sich nicht so stressig. Montags habe ich eine Normalschule bis 13.55 Uhr und danach habe ich Klavierunterricht eine Stunde ungefähr. Am Dienstag habe ich wieder um die gleiche Uhrzeit aus. Dort habe ich dann normal immer nach der Schule, aber eher abends, Tanztraining. Mittwochs habe ich auch wieder um 13.55 Uhr aus. Da habe ich mal nichts nach der Schule, da ist es eher entspannt, da habe ich eher einen freien Tag, da komme ich nach Hause und mache nichts Besonderes. Meine Hausaufgaben jetzt. Donnerstag ist der einzige Tag bei uns, wo wir um 13 Uhr mal aus haben, also eine Schulstunde früher. Und danach habe ich immer Schlagzeugunterricht, auch ungefähr eine Stunde. Und freitags habe ich wieder ganz regulär um 13.55 Uhr aus. Danach habe ich wieder Klavierunterricht. Und ja, abends habe ich auch wieder nichts Besonderes zu tun. Und am Wochenende habe ich auch nichts wirklich zu tun. Also mal abgesehen, ab und zu mal was mit Freunden machen, aber relativ entspannt bei mir.
Das klingt jetzt aufs erste Hinhören schon ziemlich viel, was du da eigentlich machst. Aber du hast vorher gesagt, stressig ist es nicht.
Also es war vielleicht etwas stressig am Anfang. Also das Pestalozzi-Gymnasium ist ja eine Musikschule und somit war ich also verpflichtet auf eine Art Klavier. Also bei mir ist das Hauptinstrument das Klavier und ich war auf eine Art verpflichtet dazu, sozusagen dieses Instrument zu erlernen. Ich hatte schon ein paar Vorkenntnisse damals mit 10 Jahren, aber ja, ich würde mal sagen, anfangs war es so ein bisschen stressiger, würde ich sagen, weil man ist ja auch noch ein bisschen jünger und da ist vielleicht überhaupt so eine Art Stress nicht vorhanden, weil man das nicht kennt aus der Grundschule zum Beispiel. Und ja, man hat sich halt über die Jahre dran gewöhnt und mittlerweile finde ich es nicht mehr so stressig. Also es gehört einfach zu meiner Woche dazu und ich komme damit ganz gut klar und ich habe soweit auch genug Zeit an sich noch für Freunde und was mir halt Spaß macht.
Wie ist es in der Schule selbst? Hast du das Gefühl, das ist schon ein ziemlich hoher Leistungsdruck, also mit Anforderungen, die an dich gestellt werden, in Klausuren, aber auch was die Hausaufgabenmenge angeht, ist das da ziemlich viel für dich oder ist das auch leicht zu schaffen?
Also ich bin jetzt kein Musterschüler, wie man sich vorstellt, dass man wirklich nur gute Noten schreibt und alles. Ja, also es wird halt von Jahr zu Jahr schwerer und auf dem Gymnasium ist es ja auch so eine Sache. Klar wird von einem auf dem Gymnasium viel mehr erwartet wie jetzt auf anderen Schulen. Aber ich meine doch, man hat sich als früher Jugendlicher oder Kind so in dieser Zwischenetappe, hat man sich schon oft gedacht, so wieso lerne ich das eigentlich alles? Das ist doch so unnötig, das brauche ich doch gar nicht mehr, wenn ich erwachsen bin. Ja, und auch jetzt noch, also auch dieses Jahr in der 9. Klasse, es wird ja auch nicht leichter, die nächsten Jahre hat man ab und zu mal so einen Klausurenstress. Da es gibt immer, so ich glaube, es also bei mir war es jedes Jahr so, dass es ungefähr mal so 4 Etappen gab, also 4 Etappen pro Schuljahr. Und es waren immer diese 4 Schulaufgabenzeiten, wo wir immer relativ viel geschrieben haben. Und das ist, glaube ich, für die meisten Jugendlichen relativ stressig, wenn man jetzt auch noch andere Dinge außerhalb von Schule und Lernen hat, ist das, glaube ich, auch jetzt nicht so was Cooles, weil dann sitzt du halt den ganzen Tag zu Hause nur noch und lernst halt wirklich konsequent für alles und versuchst halt dich über Wasser zu halten, würde ich mal sagen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der beste Schüler bin, aber halt damit man gut durchkommt, das ist schon, das kostet schon viel Zeit.
Hast du viele Freunde oder Klassenkameraden, Kameradinnen, die das so empfinden, wie du es gerade beschrieben hast? Also, dass die wirklich rödeln und viel lernen müssen, um mitzukommen? Gibt es da viele?
Ja, eigentlich die meisten von meinen Freunden sind so. Ich habe auch ein paar andere, die kommen wirklich damit gut klar und die können sich das aus dem Unterricht alles rausfiltern sozusagen und lernen nur noch so relativ wenig im Vergleich zu den meisten von meinen Freunden und die sind dann halt auch wirklich sehr gut, aber es liegt ja eher an, es liegt halt an jeder Person, wie sie das empfindet oder generell das aufnimmt. Aber ich würde schon sagen, bei meinen meisten Freunden ist das eher eine stressige Sache.
Bist du G9 oder G8? Also machst du bis zur 12. oder in der 13. deinen Abschluss?
Also ich mache in der 12. meinen Abschluss,
in der 12.
G8 oder?
Genau, ja. Das ist ja dann auch gar nicht mehr so lang. Arbeitest du da jetzt schon drauf hin, dass du dann einen möglichst guten Durchschnitt kriegst oder ist dir der Abi-Durchschnitt eigentlich noch egal?
Bei mir jetzt persönlich, also gerade in der 9. ist mir mein Zeugnis sozusagen am Ende des Jahres gar nicht so wichtig. Also klar, ich muss ja irgendwie durchkommen, aber ich versuche jetzt nicht wirklich konsequent ein Einser-Zweier-Schüler zu sein, weil dann wäre ich halt nur noch am Lernen. Und ich will ja natürlich meine Freizeit. Und daher, dass ich mein Abi ja in 3 Jahren sozusagen schreibe, ist also man denkt sich schon, muss ich jetzt eigentlich mal wirklich anfangen, mir für die Zukunft Gedanken zu machen. Mich interessiert zum Beispiel sehr das Designen von Klamotten zum Beispiel. Und da könnte ich mir halt mehr so in diesem kunstmäßigen was vorstellen auch. Also, dass ich mich vielleicht in so Fächern, so kreativen Fächern würde ich mal sagen, mich darauf mehr konzentriere oder mir das auch selber irgendwie erarbeite. Also klar ist es besser, jetzt einen Plan jetzt schon zu haben, aber ich würde auch sagen, nächstes Jahr in der 10. wäre mir das gar nicht so wichtig, wie gut ich in der Schule bin. Aber relevant für mich sind nur die Jahre 11 und 12, weil da wirklich das die Abiturnoten, also nicht nur das Abitur, sondern alle Noten, die ich ja drüber über die 2 Jahre schreibe, sind halt relevant für meine Abiturnote und ich will schon ein relativ gutes Abitur haben.
Sehen deine Eltern das momentan auch noch so locker, dass sie sagen, ja, durchkommen ist alles, die letzten 2 Jahre zählen?
Ja, eigentlich schon, soweit schon. Also die, also wenn ich wirklich Probleme habe in gewissen Fächern wie Mathematik oder Deutsch oder bestimmten Fremdsprachen, die ich auch im Abi habe, da sind meine Eltern dann schon so, ja, wenn du wirklich jetzt Probleme hast, dann würden wir dir empfehlen, Nachhilfe zu nehmen, was ich auch des Öfteren habe, in zum Beispiel Mathe, wenn ich es nicht verstehe. Ich würde mich mehr so auf Fächer, die ich zwar jetzt auch habe, aber die ich dann im Abitur auch haben werde, würde ich mich eher nur auf die fokussieren und meine Eltern sind auch der Meinung.
Also deine Eltern unterstützen dich auf jeden Fall in dem, was du tust.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie ist es denn bei deinen Klassenkameraden, Kameradinnen, von denen wir gerade gesprochen haben, die da so ein bisschen mehr lernen müssen, die mehr Stress haben, mehr Druck empfinden in der Schule? Wer hilft denen denn? Weißt du das? Gibt es da irgendwelche Beratungen oder Lehrer, die sie unterstützen?
Also bei meiner Schule ist es, also ich kann es jetzt nur von meiner Schule aus beurteilen, sind die Lehrer da, also wenn du von den Lehrern Hilfe brauchst, die gehen da offen rein und helfen wirklich auch einem und reden auch mit den Eltern, wenn wirklich krasse Probleme auftreten, notentechnisch. Und es kommt auch auf die Eltern drauf an, aber von den meisten Eltern, die ich jetzt persönlich kenne, die helfen ihren Kindern auch hauptsächlich, wenn sie wirklich Probleme haben, dann meinen die ja, nimm auch Nachhilfe oder red mal mit den Lehrern, was man dagegen tun kann.
Soweit, so gut. Mir ist natürlich völlig klar, dass die Berichte von Viktor und Jan Piero zum Thema Freizeitstress und Leistungsdruck in der Schule völlig subjektive Einzelfälle sind, nicht repräsentativ. Deshalb habe ich mir für diese Sendung 2 Diplompsychologinnen ins Boot geholt, die mit verschiedenen Kindern, aber auch Eltern und Lehrern sprechen und Beratungen durchführen. Katharina Oswald und Natalie Sharp von der Psychologischen Information und Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, kurz PIPS genannt. Katharina Oswald ist seit 1. April Leiterin der PIPS, Natalie Sharp ist eine Mitarbeiterin. Sie können kurz erklären, was sich hinter der Psychologischen Information und Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte verbirgt.
Wir beraten Schülerinnen und Schüler und Eltern und Lehrkräfte auch im Prinzip zu allen Themen, die irgendwie annähernd mit der Schule zu tun haben, zumindest erstmal vordergründig. Wo man hinterher landet, das manchmal hat das gar nichts mehr mit der Schule zu tun, da könnte dann Ärger zu Hause und so weiter dahinter stecken. Organisatorisch gehören wir zu der Erziehungsberatungsstelle, das heißt, wir machen auch so diese Arbeit, die die Erziehungsberatungsstelle macht. Aber bei uns ist meistens dieses Schulthema, es wird halt im Vordergrund, damit kommen sie. Aber genau wie die Frau Oswald gesagt hat, mit diesen anderen Themen beschäftigen wir uns auch.
Wann werden Sie denn hinzugezogen? Also kommen die Schüler auf Sie zu oder kommen Lehrkräfte und sagen, ich habe da einen Schüler, der Probleme hat? Wie läuft das Prozedere ab?
Das ist unterschiedlich. Es kommen Eltern zu uns und sagen zum Beispiel, mein Kind kommt in die Schule, ich weiß aber nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, können Sie helfen. Oder mein Kind wird in der Schule gemobbt, was kann ich da machen? Gleichzeitig können auch die Jugendlichen sich auch an uns wenden zum Thema Mobbing oder wenn sie Prüfungsängste haben oder das Gefühl einfach, es gibt irgendwie Konflikte auch in der Schule, was auch immer. Die Lehrer können sich auch an uns wenden zum Thema Mobbing oder auch zum Thema Kindeswohlgefährdung. Wir machen auch ISEF-Beratungen, das sind diese insoweit erfahrene Fachkraft, die zum Thema Kindeswohlgefährdung beraten. Wenn die Lehrer einfach unklar sind, ist das eine Kindeswohlgefährdung oder nicht.
Beziehungsweise brauche ich eine Meldung ans Jugendamt, wenn ja, wie gehe ich da vor oder wie auch immer, genau.
Und ist das dann eine einmalige Beratung, wo Sie dann quasi an eine passende Stelle verweisen oder sind das mehrmals wiederholende intensive Beratungen?
Auch das ist tatsächlich völlig unterschiedlich. Also manchmal ist es so, dass man ein Gespräch hat und dann feststellt, da muss irgendwie eine andere Stelle ran, die irgendwie spezialisiert ist oder die einfach dafür ausgelegt ist und wir nicht. Oder es kann auch sein, manchmal begleitet man wirklich auch länger die Leute über einen ganz langen Zeitraum, die dann auch immer wieder kommen und sagen, und jetzt ist gerade nochmal wieder, hat sich was verändert zu Hause oder in der Schule, da bräuchte ich jetzt nochmal irgendwie einen Termin mit ihnen. Genau, das sind tatsächlich die Anliegen ganz unterschiedlich.
Und zum Thema Mobbing ist es da, dass wir so mit der Brücke e.V. München eine Kooperation haben. Und wenn wir Fälle haben, wo wir sehen, oh, okay, wir denken, das soll jemandem in die Schulen gehen, was wir auch nicht machen, weil wir nicht die Kapazitäten dafür haben, dann verweisen wir auf die Brücke und die betreuen das halt von Schulseite oder teilweise auch von Elternseite. Und wir haben dann die Kinder oder auch manchmal die Eltern. Genau, das ist auch so eine Kooperation, die wir da haben zum Beispiel.
Wie oft werden denn so Beratungen nötig? Also sind Sie da wirklich jeden Tag voll beschäftigt oder ist das so phasenweise vielleicht auch zum Schuljahresende mehr? Wie läuft es da ab?
Ja, also tatsächlich, glaube ich, kann man schon auch sagen, phasenweise. Jetzt im Moment, plötzlich hatten es alle ganz eilig und mussten auch ganz dringend und am liebsten jetzt sofort noch einen Beratungstermin bekommen, wo man gemerkt hat, okay, alle wollen sie jetzt dann doch noch die aufklopfenden Probleme vor dem Sommerferienstart besprechen. Und sowas gibt es schon, klar. Aber grundsätzlich, glaube ich, also wir sind nicht nutzlos. Also wir haben eigentlich immer zu tun.
Gibt es denn Schulschwerpunkte, also dass zum Beispiel hauptsächlich Gymnasiasten zu Ihnen kommen oder Grundschüler in vorm Übertritt? Gibt es da einen Schwerpunkt?
Eigentlich nicht. Also was man sagen muss, wir haben jetzt einen Standortwechsel. Wir waren immer in der Landwehrstraße und sind jetzt seit Juni in der Echerdinger Straße. Und es kann sein, dass da schon nochmal ein Wechsel ansteht, weil jetzt vor der Haustür direkt ein Förderzentrum haben und es sein kann, dass wir da dadurch automatisch mehr Zulauf kriegen. Gleichzeitig, wir sind ja überregional tätig. Das heißt, wir bedienen alle Schulen im Prinzip in ganz Bayern und einen richtigen Schwerpunkt haben wir eigentlich nicht.
Und gibt es dann verschiedene Zweigstellen oder machen Sie das alles von München aus?
Wir machen es alles von München aus.
Okay. Was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen die Schüler, Lehrer, Eltern zu Ihnen kommen?
Wir waren lange dafür bekannt, dass wir spezialisiert auf Mobbing sind. Das würde ich auch nach wie vor so unterschreiben. Aber ich glaube, es verändert sich auch was. Dadurch, dass wir jetzt eben umgezogen sind und doch auch mehr, also was wir auch zunehmend mehr haben, ist junge Erwachsene, die einfach häufig am Ende der Schullaufbahn stehen und so Orientierungsschwierigkeiten haben und nicht so richtig wissen, wohin. Und dann häufig schlägt sich das dann auch in so Motivationsprobleme nieder, dass sie dann irgendwie nicht so richtig mehr auf Lust haben und sich nicht motivieren können, in die Schule zu gehen.
Was ich vorher erwähnt habe, wir haben dieses Thema Schulfähigkeit, das ist auch lang unter auch noch ein Standbein gewesen, wo wir da auch so ein Schulspiel machen mit so einer kleinen Gruppe von Kindern. Das Thema Mobbing, genau, das hat die Frau Oswald erwähnt.
Prüfungsstress, Prüfungsangst. Tatsächlich auch allgemein Konflikte in der Schule. Also es muss nicht immer, Mobbing ist immer gleich so ein sehr hoher Begriff, aber oft auch einfach Ärger in der Schule oder da passt irgendwas nicht oder die Eltern machen so einen Stress. Also irgendwie, wenn das Thema Schule immer wieder so negativ aufploppt, das ist so der Anlass, wo sich eigentlich die Leute an uns wenden würden. Und bei Lehrern zunehmend mehr auch so die Fürsorge gegenüber ihren Kollegen. Also wir haben immer mal wieder Lehrer, die sagen, es gibt da so eine Kollegin, die ist den Anforderungen nicht gewachsen oder ich mache mir Sorgen, die hat so depressive Symptome. Auch das gibt's.
Uns geht's in dieser Sendung heute ja um das Thema Leistungsdruck und Freizeitstress, der auf Schülern und Schülerinnen lastet oder eben auch nicht. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des Nachhilfeportals Studienkreis liegt bei vielen Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren eine permanente Belastung vor. Doch weniger Lehrer oder Eltern üben den Druck auf die Schüler aus, sondern die jungen Menschen selbst. 63% der Befragten möchten nämlich von sich aus besser in der Schule sein. 3/4 der befragten Jugendlichen fühlen sich mindestens einmal pro Woche wegen der Schule gestresst, jeder 4. sogar an mehr als 3 Tagen. Die Frage, haben die Kinder und Jugendlichen von heute in der Schule mehr Druck als früher, war für Katharina Oswald und Nathalie Sharp von der PIPS schwer zu beantworten, weil beide noch nicht 40 Jahre oder mehr im Berufsleben stehen. Aber...
Also ich glaube, was wir sagen können, was wir jetzt so während der Corona-Zeit beobachtet haben, ist, also es gibt jetzt im Moment einen ganz klaren Unterschied zu von vor einem Jahr zum Beispiel. Im Moment ist Schule kein sozialer Ort. Mhm. Und das, denke ich mal, kann ich jetzt rein aus psychologischer Sicht dann schon unterschreiben, dass dadurch dann natürlich auch der Stresspegel automatisch steigt, weil soziales Geschehen ja meistens, in den meisten Fällen zumindest, eine Entlastung darstellt. Das schon. Und dann gibt es natürlich auch so Tendenzen, die man beobachten kann, die sicher alle kennen auch. Sowas, dass halt jetzt eben Fremdsprachen am besten schon im Kindergarten angefangen werden sollen zu lernen, um das Kind möglichst früh zur Zweisprachigkeit zu erziehen. Dann gibt es so Dinge wie, wenn man die Zeiten von früher noch kennt, Referate hat man frühestens ab der weiterführenden Schule gehalten. Heutzutage werden Referate auch schon im Grundschulbereich eingefordert einfach. Die Frage ist, ob das mehr Stress und Druck verursacht. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann.
Und es gibt natürlich auch Dinge, die ein bisschen leichter laufen, wie zum Beispiel vor einigen Jahren, dass man wirklich schnell was googeln kann, wenn man Informationen finden will. Und davor hat man Stunden damit verbracht und jetzt ist das wirklich da. Oder wenn man irgendwie nicht weiß, okay, was habe ich jetzt verpasst in der Schule? Ich kann jetzt schnell in meine WhatsApp-Gruppe schreiben. Das sind einfach Dinge, die vielleicht heutzutage ein bisschen leichter gehen als vorher.
Man sagt ja auch, dass Kinder deswegen früh gefördert werden müssen, weil sie halt leichter lernen und dann schneller einen Zugang zu bekommen und sich das dann eher festigt. Ist es denn dann gerechtfertigt, die Kinder so, ich sage jetzt mal überspitzt, zuzuballern? Also wie gesagt, früh zweisprachig, dreisprachig und alles Mögliche?
Es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, das pauschal zu entscheiden, weil das tatsächlich auch vom Kind, glaube ich, ganz stark abhängt. Aber ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was ist halt auch der Fokus? Wenn ich jetzt, also für mich ist sehr eindrücklich, wenn ich heute in einen Spielwarenladen gehe, da finde ich so Spiele, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, sowas wie Memory oder sowas. Aber die Schachtel ist anders, klar, neues Design, ganz klar. Aber es steht mit drauf, fördert die Konzentration, fördert die Merkfähigkeit. Wo ich mir denke, das stand früher nicht auf der Packung drauf. Und das war früher auch jedem wurscht. Der Spaßgehalt für das Kind ist natürlich der gleiche, ne? Aber ich glaube, so diese Vorstellung und dieses Augenmerk, das die Eltern haben, das andere Erwachsene haben, die unsere Gesellschaft einfach hat, das hat sich durchaus verändert.
Das heißt, ist es mehr Druck auf die Eltern, weil sie nur noch so nach Prädikat wertvoll spielen, mit irgendwelchen Lernpotenzialen suchen? Oder gibt's das an die Eltern dann, von den Eltern an die Kinder weiter?
Aber ich glaube, auf jeden Fall. Und es ist aber nicht nur diesen Druck auf die Eltern, das ist Druck auf zum Beispiel die Lehrer, dass sie halt diesen Lernstoff irgendwie durchbringen müssen. Das ist ein Druck auf die Schüler, die untereinander einfach immer sich vergleichen. Die Eltern, die deren Kinder auch immer wieder vergleichen. Was hat dein Kind erreicht? Was hat dein Kind erreicht? Und also auf allen Ebenen kommt es halt zu Druck, die auch weitergegeben wird.
Also ein Kind, das in der Vorschule noch nicht die Buchstaben und nicht die Zahlen kann, ist ganz klar, fällt aus dem Raster heutzutage. Das glaube ich nicht, dass das früher schon so war.
Welche Rolle spielen denn, also wenn Sie die Gespräche haben, gerade mit den Schülern in den verschiedenen Altersgruppen, welche Rolle spielen denn dann Eltern, Lehrer, Mitschüler, wenn es um Druck geht, also gerade so im Sinne von Leistungsdruck? Also nicht Mobbing, sondern einfach, ich muss besser sein, ich muss einen bestimmten Abschluss erreichen, ich muss den Übertritt aufs Gymnasium schaffen und so weiter. Welche Rolle spielen da die einzelnen Faktoren?
Das ist tatsächlich, finde ich, unterschiedlich. Also tatsächlich, klar, wenn jetzt natürlich Eltern bei uns hier in der Beratung sitzen, versuchen wir unser Tunlichstes, die Eltern irgendwie zu stützen, wie sie dem Kind noch mehr den Leistungsdruck nehmen können, was ja dann in der Regel ihr Anliegen ist. Gleichzeitig, manchmal gelingt es auch gar nicht so einfach. Dass man merkt, die Kinder setzen sich auch selber unter Druck, ohne dass die Eltern hier irgendwie noch was dazu tun. Also es ist schon, die Einflussfaktoren sind größer. Und welcher jetzt am meisten Gewicht für ein Kind hat, das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich so eine Einzelfallabhängigkeit. Hängt auch ein Stück weit vom Alter ab. Also ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto stärker ist der Einfluss der Eltern und desto mehr können dann natürlich auch die Eltern tun, diesen Druck zu senken. Mhm.
Würde es denn ohne Druck überhaupt funktionieren?
Ich glaube, das ist auch personenabhängig. Manche brauchen ein bisschen dieser Druck, in die Gänge zu kommen, aber manche mit auch nur so einem leichten bisschen Druck haben die das Gefühl, boah, ich schaffe das nicht, es ist zu viel. Und dann manche haben das Gefühl, okay, dieser Druck ist da, ich muss leisten. Und irgendwann habe ich irgendwie ein Niveau erreicht, wo ich nicht mehr kann. Ich glaube, es ist schon so unabhängig, also von der Person abhängig.
Mhm. Dazu passt ja eigentlich auch, also wenn man jetzt das Konzept der Montessori- oder Waldorfschulen zum Beispiel anschaut, die sind ja, da ist ja die Leistung nicht so sehr der Fokus, da gibt es ja noch andere Dinge, das soziale Geschehen und so weiter, die da auch mit eine große Rolle spielen. Und es gibt Kinder, die da richtig gut reinpassen und wo es gut ist, dass es solche Schulen mit so einem alternativen Konzept gibt. Und es gibt Kinder, die da leider gar nicht rauspassen. Also das haben wir hier auch schon immer wieder erlebt, dass das Kinder sind, die einfach diese Regelschulform brauchen, wo genau dieser Leistungsdruck herrscht und wo einfach sonst, auf gut Deutsch gesagt, ihren Hintern nicht hochkriegen, ne?
Neben der Schule gibt es ja auch noch die Freizeit, die bei manchem Kind und Jugendlichen gut gefüllt ist mit Terminen und Verpflichtungen. Sport, Musik, Nachhilfe etc. Welchen Einfluss hat denn das Nachmittags- und Wochenendprogramm auf das Gefühl, unter Druck zu stehen?
Ja, also ich glaube, man muss gut gucken, wann ist Freizeit denn ein Stress? Also ab dem Moment, wo das Kind nur noch hetzt und keine Ruhepause mehr hat und eigentlich anfängt, ich würde gerne mal lieber was anderes machen, wäre ich als Mutter hellhörig. Wenn natürlich jetzt ein Junge, also ich denke, man muss wirklich da gut im Kontakt mit dem Kind sein, um das beurteilen zu können. Also ich glaube, pauschal geht das nicht. Also ein Beispiel ist jetzt ein Junge, der vielleicht im Sozialverhalten sich ziemlich schwer tut und auch leistungsmäßig in der Schule eher im unteren Durchschnittsbereich ist und eher negative Erfahrungen macht und aber wahnsinnig gerne Fußball spielt und dreimal die Woche zum Fußballtraining will auch und am Wochenende noch sein Fußballturnier hat, könnte man jetzt einfach nur rein objektiv betrachtet sagen, boah, der hat bestimmt auch einen Freizeitstress. Wenn der aber davon profitiert und es ihm so viel Selbstwertgefühl gibt, dass er dann in der Lage ist, den Schulalltag irgendwie gut zu meistern und irgendwie weiterhin hinzugehen in die Schule, dann ist das kein Freizeitstress, ne? Andererseits gibt es vielleicht auch ein Kind, das dann irgendwie im Ballettunterricht angebunden ist und vielleicht noch einmal die Woche einen Reitunterricht hat und sagt, boah, nee, zwei Nachmittage ist mir zu viel, ich brauche auch einfach mal die Füße hochzulegen oder sowas. Ich finde, es kommt sehr, da muss man gut im Kontakt auch einfach sein und auch gucken, was wollen die Eltern und was will das Kind. Das ist manchmal für Eltern denken immer, sie meinen es gut und sie denken so sehr an ihr Kind, aber manchmal fehlt dann der wirkliche Austausch.
Kommt es denn oft vor, dass Kinder in der Beratung sagen, mir ist alles zu viel, also Schule und die Nachmittagssachen?
Ja, es gibt durchaus Kinder, die dann sagen, eigentlich möchte ich nur zu Hause sein und was malen oder was basteln und das alles andere interessiert mich nicht oder ist mir zu viel. Mhm.
Und das ist tatsächlich auch so, dass es immer mal oder vielleicht auch vermehrt Fälle gibt, wo man den Eltern einfach sagen muss, manchmal ist weniger mehr. Mhm. Natürlich, wenn man dann die Motivation dahinter versteht, gut meinen und das Kind soll sozial angebunden sein und gleichzeitig, wenn ein Kind ein Eigenbrötler ist und einfach keine 20 Freunde braucht und vielleicht mit einem ganz gut auskommt, dann ist das manchmal auch ein wichtiger Schritt für die Eltern, das anzuerkennen und so zu nehmen, wie es ist, das Kind.
Ich habe vor dem Interview mit Ihnen auch mit zwei Schülern gesprochen, der eine mittlerweile in der Ausbildung, der andere noch im Gymnasium. Und gerade der Gymnasiast hat also auch erzählt, dass er am Nachmittag einfach sehr viel macht, Klavier und Tanzen und Fußball und Freunde treffen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das für ihn stressig sei. Und er sagt, am Anfang, als ich aufs Gymnasium kam und dann diese ganzen Nachmittagsunterrichte angefangen haben, war das schon stressig, aber mittlerweile hat er sich dran gewöhnt. Jetzt frage ich mich, Kann man sich an sowas gewöhnen und ist es gut, wenn sich die Kinder an sowas gewöhnen?
Also ich glaube, grundsätzlich ist ja der Mensch sehr adaptionsfähig. Also Menschen können sich an veränderte Bedingungen extrem gut anpassen. Und ich glaube, dass man sich auch an Bedingungen mit erhöhtem Druck anpassen kann. Nur ich glaube, wenn wir tatsächlich vom Stress im psychologischen Sinne reden würden, von einer chronischen Dauerbelastung, dann glaube ich, kann man sich nicht anpassen, weil sich das über kurz oder lang irgendwann immer in einer körperlichen oder psychischen Erkrankung niederschlagen würde. Es ist natürlich die Frage, ist es eine chronische Dauerbelastung im Sinne von Stress für ein Durchschnittsschüler, ne? Wenn er viel Freizeitaktivitäten hat, dreimal die Woche Nachmittagsunterricht. Und ich glaube, das ist unterschiedlich, das ist wahnsinnig individuell.
Leistungsdruck und Freizeitstress bei Kindern und Jugendlichen ist heute das Thema dieser Sendung. Wir haben bisher über den normalen Alltag gesprochen, wenn keine Pandemie ist. Jetzt im zweiten Teil der Sendung wollen wir noch ein bisschen über Corona sprechen. Bevor wir die beiden Diplompsychologinnen Katharina Oswald und Nathalie Sharp von der psychologischen Information und Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, kurz PIPS, hören, lassen wir nochmal Viktor, 17 Jahre alt, Hotelfachmann Azubi, und Jan Piero, 16 Jahre alt und Gymnasiast, zu Wort kommen. Wie ging es Ihnen, speziell im Lockdown?
Ich wurde total ausgebremst in dem, was ich gerade getan habe. Und es war eine totale Umstellung für mich. Und meine Mutter hat mir da auch ein bisschen geholfen, was zu tun dagegen oder irgendwelche Dinge zu tun. Jetzt nicht, dass ich zu Hause einfach nur rumliege und nichts tue. Und weil ich einfach wesentlich mehr Freizeit hatte, habe ich zum Beispiel ein Projekt gemacht, in dem ich gekocht habe für Leute in der Nachbarschaft. Für Leute vielleicht, die jetzt Angst hatten, einzukaufen. Oder auch einfach nur Nachbarn, die gerne einfach mal was haben zum Abendessen oder Mittagessen, genau. Das habe ich jetzt einige Zeit gemacht, bis das dann wieder für mich in die Arbeit ging. Und wir hatten in dem Sinne Glück, also es waren jetzt nur 3 Wochen, in denen ich jetzt nicht in der Arbeit war, dass die Festangestellten in Kurzarbeit geschickt wurden und die Azubis aber drin geblieben sind, weil wir hatten auch noch Gäste, die Langzeit geblieben sind und eh noch geblieben wären. Und das war ja eigentlich dann sozusagen Glück für uns. Und noch vereinzelt ein paar Business-Gäste. Und deswegen gab es dann in der Zeit wenig...
So kompletten Leerlauf quasi, oder?
Genau, also das ist natürlich gestoppt. Man ist in der Abteilung geblieben, in der man war. Beziehungsweise die meisten sind zum Zimmerputzen gekommen. Ich war in der Küche. Wir haben natürlich dann keine Aufsicht gehabt. Also einmal die Woche ist dann wer reingekommen, der irgendwie was zu sagen hatte. Sonst hatten wir die andere Zeit der Woche freien Lauf sozusagen und haben das jetzt zwar nicht ausgenutzt, aber es war natürlich eine Erfahrung, die man gemacht hat, damit umzugehen, aber natürlich auch kein Bestandteil der, also es sollte natürlich kein Bestandteil der Ausbildung sein.
Aber ihr habt ja dann krass viel Selbstverantwortung eigentlich gelernt, oder? Also, dass wenn ihr selber euch organisieren musstet als Azubis, die Küche managen und so, das ist ja schon viel Verantwortung, die euch da übertragen muss. Das ist ja eigentlich eine tolle Chance gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, irgendwann wird es dann halt auch blöd, weil man dann schon alle Dinge ausgenutzt hat. Oder ja, wir haben halt einfach immer sehr, sehr viel gutes Essen für die Mitarbeiter gemacht, mit den Lebensmitteln, die abgelaufen wären, also mit den Mitarbeitern, die noch da waren. Aber natürlich war das eine gute Chance, das mal so zu erleben. Ja.
Jetzt hat die Arbeit, das normale Leben in Anführungszeichen mit Corona wieder begonnen. Wie geht's dir jetzt? Also hast du das Gefühl, jetzt ist wieder alles normal oder merkst du diese, also gerade weil ihr ja auch viel Kontakt mit Gästen habt, wo man ja Abstand halten soll, den ganzen Tag Masken tragen muss und so weiter, schränkt dich das ein oder ist das für dich jetzt, ja, das ist jetzt halt so und es fühlt sich irgendwie normal an?
Ja, also es wird natürlich jetzt versucht, wieder alles in die Normalität zu rücken. Klar gibt es die Maßnahmen gegen Corona mit dem Maskentragen und so und das ist, manche Maßnahmen sind einfach willkürlich, wie zum Beispiel, dass am Frühstück die Kaffeemaschine betätigt wird oder aber im Bankettbereich, jetzt wenn Veranstaltungen laufen, dass da jemand stehen muss und den Knopf drücken muss. Also es ist so ein bisschen Willkür, aber das lockert sich so langsam wieder und man bemerkt schon, dass es schon wieder langsam in die Normalität geht.
Also, sagen wir es mal so, anfangs, als diese Nachricht kam mit, ihr darf jetzt keine Schule haben, erstmal bis April, also bis zu den Osterferien so, war es schon erstmal so irgendwie so ein Glücksgefühl, würde ich sagen, was man auch jetzt irgendwie in dem Alter nicht so Lust hat auf Schule. Aber auf die Zeit hat man dann gemerkt, irgendwie fehlt einem die Schule schon. Besonders so, weil manchmal dachte man sich schon, bleibe ich jetzt irgendwie ein bisschen zurück und habe dann Nachteile, wenn ich erwachsen bin, weil ich irgendwie nicht regulär mitgekommen bin, wie wenn wir jetzt Schule gehabt hätten. Ja, aber dann kam das halt dann auch alles ziemlich schnell mit denen, dass die Lehrer uns die ganzen Arbeitsaufträge geschickt haben für die Schule. Und das hat eigentlich relativ gut geklappt. Klar war das nur so ein Zeitaufwand von 1-2 Stunden vielleicht pro Tag. Kommt auch auf jeden drauf an. Aber man konnte halt nicht viel tun, weil alles, was Sportaktivitäten in der Freizeit, also Training würde ich mal sagen, hatte man keine Möglichkeiten, weil die ja alle verboten wurden. Dann hat man sich schon relativ viel gelangweilt und war oft zu Hause. Und bei den meisten haben die Eltern halt auch ein bisschen Stress gemacht, weil die nicht unbedingt wollten, dass man sich trifft wegen Corona, auch verständlich.
Aber du hast jetzt nicht irgendwie ein neues Hobby angefangen, eine neue Fremdsprache gelernt, Instrument oder sonst irgendwas?
Nee, also ich jetzt nicht. Also ich muss ja sozusagen jede Woche irgendwann noch meine Instrumente üben. Und da hatte ich jetzt nicht eine neue Intention dazu.
Und wie hat es mit Homeschooling geklappt? Du sagst, es war 1-2 Stunden Aufwand für dich. Ohne Hilfe deiner Eltern, hast du das alles selber organisiert?
Ja, also ich habe relativ alles selber organisiert und wenn ich mal was nicht wusste, dann habe ich eher mit meinen Freunden telefoniert, also halt aus meiner Klasse, die besser sind als ich in der Schule, weil die konnten mir da echt gut weiterhelfen und da hatten wir auch des Öfteren so Skype oder Zoom-Konferenzen zu viert unter Freunden und dann haben wir uns das versucht gegenseitig zu erklären, falls mal Unklarheiten kamen, aber es hat eigentlich relativ gut geklappt.
Würdest du sagen, dieses Homeschooling hat Zukunftspotenzial? Würdest du das gerne regelmäßig haben oder ist das was, was man eher im Notfall macht?
Ich finde es irgendwie schwierig. Also teilweise fände ich es irgendwie schon entspannt, Homeschooling zu haben. Aber auf der anderen Seite lernt man nicht so gut und glaube ich, man hat nicht so einen Rhythmus in der Woche. Weil man kann sich ja selber einteilen, wenn man es machen will und dann vergisst man es und dann hat man keine Lust mehr. Also so zur Abwechslung fände ich es mal cool, aber allgemein würde ich eher die Schule, also wirklich in die Schule gehen bevorzugen.
Letzte Frage, Corona allgemein, ist das was oder die ganze Situation, das beängstigt dich das oder bist du da eher entspannt und sorglos?
Ich bin eigentlich von Anfang an relativ locker damit umgegangen. Also ich hatte jetzt keine große Angst, dass ich es jetzt bekommen werde, den Virus. Und ich dachte mir halt auch selber, also ja, wenn ich es halt bekomme, dann ist es halt so. Mich hat es halt nur genervt, dass man halt nichts mit seinen Freunden machen durfte. Und da deswegen auch einem öfters langweilig war. Dass man halt auch nicht so seinen Freiraum hatte für mich. Also öffentlich gesehen, würde ich mal sagen. Also, dass du nicht mehr wirklich rausgehen kannst in die Stadt mal oder in bestimmte Parks, weil es einfach ein unangenehmes Gefühl war. Mich hat es halt mit der Maske irgendwie sehr gestört. Aber man hat sich irgendwie jetzt mittlerweile dran gewöhnt. Und ich finde es auch nicht mehr so schlimm. Und heute auch, da wo es jetzt ein bisschen lockerer geworden ist, trifft man sich auch mit seinen Freunden. Und auch wenn man des Öfteren an der Isar ist zum Beispiel oder in Parks, dann die Polizei ist jetzt auch nicht mehr so streng. Die meint schon, ja, haltet Abstand zueinander ab, aber wenn man jetzt seine Masken zum Beispiel nicht trägt öffentlich, wenn man mit seinen Freunden unterwegs ist, dann ist es nicht mehr so tragisch. Also ich fand es jetzt nicht so ein Stress meinerseits.
Und wie sah der Beratungsalltag während des Lockdowns bei der PIPS aus?
Wir waren immer hier. Mhm. Wir müssen uns nur ein bisschen umstellen. Anfangs gab es nur telefonische Beratung, aber dann gab es die Möglichkeit auf Videoberatungen, was auch gut war, weil wo zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder die Klienten sehen durften, durften wir zuerst Klienten erst ab 14 Jahren sehen. Und für die kleineren Klienten war es halt eher ein bisschen schwierig, vielleicht wenn es nur telefonisch war. Und da war es halt gut, einfach dieses Videoangebot zu haben zum Beispiel.
Und wurde die Beratung mehr angenommen als zu normalen Schulzeiten? Das hatten ja jetzt quasi alle Zeit.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht so klar war, dass wir als Beratungsstelle, die sich hauptsächlich um Schulangelegenheiten kümmern, dass wir nach wie vor da sind. Ich glaube eher, dass in den Köpfen erstmal zumindest die erste Zeit klar war, dann sind wir natürlich fallen auch weg. Und das Zweite, was wir dann bemerkt haben, ist, dass es gar nicht so einfach ist für Ratsuchende, sich ein, also die, die besonders bedürftig waren, sich wirklich die Zeit und den Raum auch zu schaffen, mit uns zu telefonieren. Dass dann häufig irgendwie Geschrei im Hintergrund war oder ich habe mich in der Küche eingemauert, damit ich mal irgendwie einen kurzen Moment habe oder ich kann jetzt gerade gar nicht, weil ich zwischen Homeoffice und Homeschooling pendle. Das, also schon sehr unterschiedlich. Gleichzeitig gab es natürlich auch Klienten, die super dankbar waren, dass wir nach wie vor da sind. Aber die Regel war eher so die Überraschung. Ach Mensch, ihr seid nach wie vor da.
Und haben sich die Themen geändert?
Ich glaube, ein großes Thema war dieses Strukturieren, weil die einfach auf einmal zu Hause waren und das irgendwie einteilen mussten und nicht dieser feste Stundenplan hatten. Und die, also sowohl die Eltern als auch die Kinder und Jugendlichen haben gesagt, ja, irgendwie kommen wir damit nicht so gut klar und bräuchten halt schon da ein bisschen Unterstützung. Das Thema Medienkonsum war auch jetzt ein bisschen jetzt mehr, weil natürlich die waren halt mehr zu Hause, wollten halt mehr mit ihren Freunden sprechen und natürlich waren die Sorgen der Eltern einfach, da ist das jetzt zu viel oder wie können wir das so regeln?
Thema Motivation. Weil es natürlich für viele Eltern oder auch für Schüler selber haben das auch berichtet, ne, dass es schwieriger ist, sich zu motivieren, sich an die Aufgaben zu setzen. Und ich glaube halt allgemein diese Anpassungsleistung, die jetzt gerade von allen Schülern gefordert wird an dieses On-Off-System, eine Woche so und da gut mit klarzukommen, wie kann ich damit umgehen und auch mit der Tatsache, dass jetzt einfach Schule wirklich nur noch eine reine Lernwerkstatt ist und im Moment keine schönen Dinge wie Ausflüge und gemeinsames Frühstück oder Kunstunterricht, Sportunterricht, so die schönen Dinge, die man an der Schule in der Regel mag als Kind oder Jugendlicher, stattfinden.
War es da dann auch unterschiedlich von der Altersstruktur Ihrer Klienten her oder ging das auch quer durch alle Klassen?
Das ging quer durch. Ich habe 7-Jährige, ich habe aber auch 16-Jährige, wo es genauso dieses Strukturthema war und Motivationsthema. Mhm. Und Medien auch, das war quer durch eigentlich. Mhm. Ja.
Ist es jetzt besser geworden?
Erstmal nicht. Also ich habe so den Eindruck, das ist tatsächlich nur mein persönlicher Eindruck, dass es nach wie vor ziemlich schwierig ist, dass tatsächlich diese On-Off-Geschichte oft noch schwerer ist. Mhm. Ich glaube, diese Klarheit und ich muss nicht in die Schule, das hat für einige Schüler auch eine Entlastung gebracht, weil sie einfach nach ihrem Tempo lernen konnten, die Dinge nach ihrem Ding machen und weil das vielleicht auch oft Kinder waren, die dann nicht so integriert waren in ihrer Klasse, die eher Probleme und Schwierigkeiten hatten und da einfach mal diese Probleme mal eine Zeit lang im Hintergrund gerückt sind. So, und jetzt haben diese Schüler diese On-Off-Sache und dann die, die eigentlich gerne in die Schule gehen, weil es halt einfach ein Ort ist, wo sie ihre Freunde treffen, wo sie schöne Dinge erleben, die haben ja diesen Zugewinn trotz allem nicht gehabt. Und dann hat man jetzt quasi alle wieder gemischt und keiner hat so dieses Schöne, was er ansonsten erlebt hat.
Und auch wenn die in die Schule waren, waren sie halt nicht mit der gesamten Klasse, dann hatten sie nur die Hälfte und teilweise war es halt dann vielleicht nicht die Freunde dabei und da hat wieder vielleicht dieser soziale Aspekt ein bisschen gefehlt.
Eine letzte Frage habe ich noch, ganz allgemeiner Natur. Welche strukturellen Veränderungen, glauben Sie, würden helfen in der Schule, vielleicht auch im Alltag der Eltern, damit das entspannter wird, dass da Druck rausgenommen wird?
Wenn man jetzt gerade so die jüngsten Erfahrungen mit Corona nochmal bedenkt, also ich glaube, wünschenswert wäre schon, dass Schule wieder mehr sich als Ort des sozialen Geschehens versteht und auch begreift, wie wichtig sie sind, eben nicht nur als Lernfabrik, sondern dass es da um viel, viel mehr geht. Also wenn ich das jetzt so sage, dann meint man, das würden alle verstehen, aber ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass das da irgendwie vielleicht auch nochmal konzeptuell verankert würde, dass auch vielleicht solchen Fächern wie Sport, Musik, Kunst vielleicht da die Noten einfach rausgenommen werden. Also das ist jetzt einfach eine reine Hypothese oder eine reine Idee von mir, aber vielleicht da, um Kindern die Möglichkeit zu bieten, einfach auch so ein bisschen ihre Fähigkeiten zu entdecken, ihre Vorlieben, ihre Neigungen, um dadurch vielleicht Hobbys zu entwickeln, die sie dann wiederum dazu befähigen, mit diesem ganzen Alltagsgeschehen und dieser sich immer schneller drehenden Welt sozusagen gut klarzukommen. Ich glaube, das ist die große Kunst. Unsere Welt wird sich immer verändern, unsere Gesellschaft verändert sich und die Informationsflut ist immer größer. Diese Lektionsleistung und Anpassungsleistung der Kinder wird immer stärker, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man das gut bewältigen kann. Und ich glaube, eine gute Strategie ist, indem man einfach auch für sich so Dinge entdeckt, die einen ausgleichen.
Und was auch so wichtig zu bedenken ist, also diese strukturelle Veränderung kommt auch dadurch, dass es gibt auch, also die Eltern sind beide Eltern, die jetzt länger arbeiten. Dann gibt es mir irgendwie Ganztagsklassen und sowas, wo die Eltern vielleicht am Abend gerade noch die Zeit haben, vielleicht die Hausaufgabe kurz anzuschauen oder ein paar Themen anzusprechen. Aber es ist auch wichtig, dass für Lehrkräfte dieses Bewusstsein so ein bisschen entsteht, dass sie durchaus ein bisschen diese Erziehungsrolle haben, in der Sinn, dass sie halt also vielleicht genauso viel oder viel mehr Zeit verbringen mit den Kindern als vielleicht die Eltern und auch als zuvor in den Jahren.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung hier bei Lora München zum Thema zwischen Leistungsdruck und Freizeitstress. Das Schlusswort hat Katharina Oswald, Leiterin der psychologischen Information und Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte, kurz PIPS.
Um sich an eine Beratungsstelle, an uns oder auch gerne an Kollegen natürlich zu wenden, braucht es nicht immer ein Riesenproblem, wo man eigentlich schon fast nicht mehr weiß, wie man rausklettert, sondern eher so ein bisschen, es ist ganz normal in unserer Gesellschaft heutzutage, ist viel, viel mehr Veränderungen, viel, viel mehr Herausforderungen vielleicht auch. Und insofern ist es auch keine Schande, dass man da vielleicht manchmal nicht so ganz klarkommt. Und wenn man vielleicht einfach sich da öffnet und vielleicht schneller mal sich auch Hilfe sucht, kann man da vielleicht vorher schon ein bisschen präventiv was damit bewirken. Mhm. Also vielleicht einfach so ein bisschen den Mut, nicht immer alles alleine stemmen zu müssen.
Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Lena Kronauer.